Ja, auf geht's ins Abenteuer, würde ich sagen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir gemeinsam jetzt einfach Zeit haben dürfen, um ein bisschen was aus der Bibel zu hören. Ich hoffe, ich werde euch mitnehmen können. Genau. Und zunächst habe ich mir gedacht, ich will euch mal in so eine Situation hineinnehmen, die ihr vielleicht kennt oder auch nicht kennt. Ich kenne sie auf jeden Fall. Aber ich sag mal, es ist Alltag. Ja, ganz, ganz kurz gefasst. Und es beginnt damit, dass du aufwachst und du liegst zwar noch im Bett, aber du spürst das Bett schon nicht mehr. Kennt jemand das? Man liegt im Bett, aber man spürt schon, okay, es kommt ein Tag und ich kann eigentlich hier jetzt gar nicht mehr liegen bleiben. Du wachst auf und du stehst irgendwie auf und du gehst dein morgendliches Programm durch, du gehst in die Dusche, das ist eigentlich total entspannend für dich, aber du stehst in der Dusche und du denkst an das, was du tun musst und die Zeit in der Dusche ist schnell vorbei und du merkst, du musst dich ein bisschen beeilen, dass alles einfach morgens klappt, bevor du zum Arbeiten gehst und dann kommst du durch mit allem, du schaust auf die Uhr, du siehst, du hast noch 10 Minuten bis zur Arbeit, Zeit, um ein bisschen zu verschnaufen, ein bisschen aufzuatmen und dann fällt dir ein, irgendwie in dein Handy, da poppt eine Nachricht auf, Dankeschön, irgendjemand hat kurz reagiert auf deine Geburtstagsnachricht von gestern und dann klickst du eben nochmal rein, schaust es nochmal an und stellst fest, du hast noch Person XY nicht geantwortet, du musst da noch was schreiben und dann geht's los, dann schreibst du, dann tippst du, dann sind die 10 Minuten vorbei, du musst dich ein bisschen beeilen und du musst zum Arbeiten und beim Arbeiten, ja, geht das ganze Spiel weiter, du kannst dich nicht entspannen, es gibt natürlich viel zu tun und dann kommt irgendwann die Mittagspause und jetzt wäre die Zeit zu ruhen, aber irgendwie, ja, die Zeit verfliegt genauso wie sonst jede Zeit, die du irgendwie frei hast an dem Tag. Und am Ende vom Tag stehst du vielleicht da und du hast 3 Dinge gemacht, die du machen wolltest. Du hast 3 Dinge nicht gemacht, die du machen wolltest. Und eigentlich viel mehr kann man über deinen Tag auch gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das nur was ist, was ich so manchmal irgendwie gefühlt erlebe. Auch nicht jeden Tag zum Glück, aber ich möchte tatsächlich über was sprechen, was so vielleicht das ist, was wir uns auch für die Weihnachtszeit wünschen, ja, die ja nächste Woche beginnt. Und das ist Ruhe. Ja, wir hatten letzte Woche was über Friede gehört, der Weg, wie man Frieden haben kann, wie man versöhnt sein kann mit anderen Menschen, mit sich selbst. Und ich möchte über den Weg zur Ruhe ein bisschen reden, wie wir ja diese Ruhe finden können. Ich denke, das ist was sehr herausfordernd ist und was wahrscheinlich auch, da könnte man noch viel, viel mehr bringen als diese Predigt. Ich werde uns auch nicht alle Möglichkeiten nennen, wie du es schaffst, zur Ruhe zu kommen, sondern ich bin eigentlich auf einen Text gestoßen, der mit Ruhe erstmal nichts zu tun hat. Aber zunächst mal habe ich mir gedacht, was ist Ruhe? Ja, Ruhe ist irgendwie diese Möglichkeit, vielleicht zu entspannen, runterzukommen. Irgendwie das Gegenteil auf jeden Fall von diesem Drang, ich muss was tun, von diesem Gefühl, ich bin unzufrieden mit dem Ist-Zustand, ich kann hier nicht so bleiben, es muss sich was verändern und ich muss was verändern und ich muss mich bewegen und diesen Zustand versuchen zu verändern. Und jemand, der in Ruhe ist, der hat dieses Gefühl offensichtlich nicht. Ja. Und ich, genau, zu dem Text, zu dem ich gestoßen bin, das ist eigentlich so passiert, dass ich gedacht habe, was predigt denn die evangelische Kirche denn so? Und dann gibt es da diese Perikopen-Text der Einteilung. Und dann habe ich da mich schlau gemacht und festgestellt, ah okay, da gibt es einen interessanten, spannenden Text im Philipperbrief. Und den möchte ich uns mal kurz vorlesen. Philipper 1, Vers 19 bis 26. Ihr dürft es gerne in euren Bibeln aufschlagen, wenn ihr eine dabei habt. Ist übrigens nie verkehrt, wenn man in den Gottesdienst geht, dass man eine Bibel mitbringt. Genau. Und ich lese aus der Guten Nachricht Übersetzung, weil ich finde, dass hier einiges ganz gut rauskommt. Genau, Philipper 1 ab Vers 19. Paulus schreibt hier, genau, denn ich weiß, dass meine Gefangenschaft, also er ist im Gefängnis, gleichgültig wie sie endet, letztlich zu meiner Rettung führen wird. Das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen, also beschämt werden lässt. Ich vertraue darauf, auch jetzt, so wie bisher stets, wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht werden durch das, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn Leben ist für mich Christus und darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich hier noch ausharre, weil ihr mich braucht. Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Und ihr werdet euch noch viel zuversichtlicher dessen rühmen können, über das begeistert sein können, was Jesus Christus durch mich an euch getan hat, wenn ich wieder bei euch bin und unter euch wirken kann. Herr Jesus, ich danke dir für den Text und dass du ja zu uns sprechen möchtest, ganz konkret. Und ja, ich bete, dass ich die Dinge einfach in Klarheit und Wahrheit sagen kann, Herr. Amen. Also zunächst mal, dieser Text hat mich von dem her begeistert, weil Paulus irgendwie sehr entspannt schreibt in einer Situation, die überhaupt nicht entspannend ist. Ja, also er ist im Gefängnis und Gefangenschaft damals, einige wissen das vielleicht, war vielleicht nochmal was anderes als das Gefängnis heutzutage. Und was mir so aufgefallen ist, ist, dass Paulus ja irgendwie eine gewisse Ruhe hier ausstrahlt. Also für mich kommt es durch diesen Text durch. Wir werden das merken, wenn wir da Stück für Stück durchgehen. Und ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass Paulus so ein bisschen, ja, so irgendwie ruhig ist. Er sagt, ja, ich weiß, egal wie meine Gefangenschaft endet, ob ich jetzt sterben werde oder nicht. Und dann kommt eben dieser Satz, es wird am Ende zur Rettung führen. Ja. Und ich habe nochmal extra nachgeschaut, das, was hier steht, also es gibt Bibeln, die übersetzen, egal wie meine Gefangenschaft endet, das wird am Ende zur Befreiung führen. Also ich werde auf jeden Fall rauskommen. Ja. Und das Wort, was hier steht, das heißt aber auf jeden Fall nicht, dass er sich sicher ist, dass er frei wird. Er ist sich nicht sicher, dass er hier lebend rauskommt. Das sagt er ja eigentlich auch. Ob ich nun lebe oder sterbe, das kann passieren, dass ich hier im Gefängnis sterben werde. Was er sagt ist, egal wie es ausgeht, ich werde heil, ich werde Rettung, ich werde den Sieg erleben. Ja, das ist das Wort, was hier steht. Und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht in unserem Alltag auch manchmal brauchen, diese Zuversicht, hey, ich werde Rettung, ich werde Sieg erleben, ich stehe auf der richtigen, ich stehe auf der Siegerseite, am Ende wird alles irgendwie gut. Und ich habe mir gedacht, das Problem, was wir haben, ist, wir wollen nach Rom, okay? Das versteht ihr jetzt nicht, wir wollen nicht nach Rom, also keine Sorge jetzt, wir als Gemeinde wollen nicht nach Rom, aber ich glaube, ich sage das mal so, Paulus, er war mal in Gefangenschaft. Wir wissen jetzt nicht, wo er jetzt konkret im Gefängnis ist, als er diesen Brief schreibt. Aber er hatte mal so einen Plan. In Apostelgeschichte 19:21 steht, dass er sagt, ja, ich möchte erst nach Jerusalem und dann möchte ich nach Rom. Und dann weiß man, dass er eventuell noch nach Spanien wollte. Alles, um dort einfach Gemeinden zu bauen und so weiter. Und jetzt sagen ihm schon die Leute, hey, pass auf, in Jerusalem könntest du umkommen und so weiter und du wirst auf jeden Fall in Ketten kommen. Er sagt, ich gehe trotzdem hin, im schlimmsten Fall komme ich um. Er geht nach Jerusalem und dann kommt er dort an und dann geht es tatsächlich so schief, dass er ins Gefängnis muss, mehr oder weniger. Und diese ganze, dieser ganze Prozess, bis überhaupt irgendwann mal ein Urteil gefällt werden kann, da vergehen 2 Jahre. 2 Jahre, in denen er nichts machen kann, in denen er seine Pläne nicht weiter verfolgen kann. 2 Jahre, in denen er irgendwie, die er eigentlich nur verloren hat. Und ich denke, das ist so was, was uns vielleicht an unseren Alltag erinnern darf. Wir haben den Plan, nach Jerusalem, also nicht nach Jerusalem, aber so die erste Etappe zu schaffen, dieses To-Do zu erledigen, diese Sache zu machen. Und dann möchten wir zu dem Schritt 2 gehen und dann möchten wir das und das machen. Dann möchten wir die Person besuchen und die Person einladen oder diese Aufgabe erledigen und diese Sache in der Gemeinde machen. Und was passiert? Es passiert das, was wir uns nicht wünschen, nämlich wir kommen in eine Unterbrechung hinein. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie wir es gern hätten. Und dann ist es vorbei mit der Ruhe. Also zumindest bei mir ganz oft. Ja, ich bin dann so an einem Punkt, wo ich denke, warum klappt das jetzt nicht? Warum funktioniert das jetzt nicht? Und obwohl ich vielleicht Zeit gewonnen habe, habe ich Zeit nicht gewonnen, weil ich merke, ich wollte doch eigentlich weiter. Ich wollte doch eigentlich die nächste Sache machen. Ich habe mir überlegt, wie dieser Brief sich anhören könnte, wenn ich ihn geschrieben hätte. Und ich lese einfach, oder ich sag mal so, wie ich das formuliert habe. Betet für mich, also wenn ich Paulus wäre, betet für mich, dass ich es endlich schaffe, nach Rom zu kommen und nach Philippi. Und zu den Ephesern wollte ich auch mal wieder. Tut mir leid, dass ich es bis jetzt noch nicht geschafft habe. Es hat sich alles um 2 Jahre verzögert. Ich weiß auch nicht, warum Gott es zugelassen hat. Übrigens könnt ihr euch nicht vorstellen, wie es mir hier geht. Ich friere, es wird mir nicht so, ich werde nicht so behandelt, wie ich es eigentlich müsste als ein römischer Bürger. Aber ich werde alles tun, um hier rauszukommen, um den nächsten Schritt zu schaffen, um bei euch zu sein, um euch dann noch ein paar Dinge zu erzählen. Und ihr seid mir ganz besonders wichtig und ich hoffe, dass ihr mir es nicht übel nehmt, dass ich das nicht geschafft habe, was ich jetzt eigentlich schon machen wollte. So. In dieser Anspannung hätte ich diesen Brief vielleicht geschrieben. Und Paulus, er denkt anders. Er denkt nicht an das, was er machen wollte. Er denkt nicht an Rom. Er denkt nicht an seine nächste Etappe, sondern er denkt daran, dass egal was passiert, so schreibt er das, ich weiß, dass meine Gefangenschaft, ganz egal wie sie endet, letztlich dazu führt, dass ich am Ende ein Geretteter bin. Einer bin, der an Jesu Seite ist. Einer bin, der auf der Gewinnerseite steht. Und ich denke, das ist was, was wir als Christen im Gegensatz zu anderen Menschen in dieser Welt haben können. Wir können wissen, wie die Dinge ausgehen. Wir können wissen, dass wir die Rettung haben. Wir können wissen, dass wir das Leben mit Gott haben, dass wir auf der Gewinnerseite stehen, wenn wir Jesus als den Chef unseres Lebens anerkennen. Und du darfst gern diesen Schritt auch heute gehen, wenn du den noch nicht gemacht hast. Und Jesus einfach sagen, hey, ich will dir nachfolgen. Ich will so leben, wie es dir gefällt. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, so mal eine steile These, eigentlich müssten wir Christen die entspanntesten, ausgeglichensten Menschen überhaupt sein. Ja? Schade, dass es nicht mal bei mir irgendwie so, ja, dass man mich wahrscheinlich auch dafür nicht unbedingt kennt. Aber, und da denke ich, ist es wichtig, sich mit dieser Ruhe zu beschäftigen. Ich habe so vier Schlagworte, ja, so 4 Worte, wo ich gedacht habe, was Ruhe beinhaltet. Und das erste ist die Rettung. Sich auf das zu fokussieren, was Gott uns schenken will. Ja. Nicht auf das, was ich gern machen würde, nicht auf das, was ich gern schaffen würde, sondern zu sagen, vielleicht in der Gebetszeit zu sagen, hey Gott, was hast du für mich bereit? Ich habe ganz oft meine Gebetszeit so gestaltet, dass ich angefangen habe, mich mit den To-Dos zu beschäftigen und zu schreiben, was muss ich tun und dann irgendwie Gott dafür zu beten und zu bitten. Und ich versuche das inzwischen ein bisschen anders zu machen. Ich versuche, die To-Dos zwar irgendwie aufzuschreiben, aber dann wegzulegen und zu sagen, Gott, und jetzt bist du dran. Was hältst du für mich bereit? Was hast du schon für mich getan? Was ist mir sicher, was ist mir gewiss? Und ich denke, das ist eher die Strategie, zur Ruhe zu kommen, als sich immer mit der nächsten Etappe zu beschäftigen, die man vielleicht auch gerade gar nicht erreichen kann. Ja, die nächste Sache, was Paulus schreibt, ist: Ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Ich vertraue darauf, auch jetzt, so wie bisher stets, wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht werden durch das, was mit mir geschieht. Ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe, dann überspringe ich jetzt mal einen Vers. Wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ja, ich finde es ziemlich lustig, dass Paulus sagt, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Wie wenn er dastehen würde und wissen würde, okay, es gibt jetzt irgendwie die Möglichkeit, dass ich sterbe und es gibt die Möglichkeit, dass ich weiterlebe und ja, wofür soll ich mich jetzt entscheiden? Ja, also ich meine, klar kann man sich sein Leben nehmen, aber ich glaub, daran hat Paulus nicht gedacht. Er hat dann schon gedacht, dass er wahrscheinlich umkommen kann hier. Aber irgendwie sagt er, ich habe mit beiden kein Problem. Also, ob ich jetzt sterbe oder nicht, ist alles okay, ja. Ist egal, wie es läuft. Und ich habe mir so gedacht, es gibt so zwei Situationen in meinem Leben. Die eine Situation, da sage ich, ey, das Leben hier ist so blöd gerade, ich will unbedingt weg, ich will raus hier, es reicht mir, ich habe keine Lust. Und ich habe, als ich 13 Jahre alt war und diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, dass Paulus genauso tickt. Dass Paulus sagt, hey, es reicht mir langsam, ich will hier raus. Weil und er sagt ja auch, Sterben ist mein Gewinn und ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und so. Und ich habe aber übersehen, dass Paulus zwar diese Offenheit hat dafür zu gehen, aber er hat genauso die Offenheit auf der anderen Seite zu bleiben. Und ich denke, das ist was einem fehlt, wenn man sich denkt, so ich muss hier noch irgendwas tun, ich muss noch was erreichen. Und das ist etwas, was mit Ruhe nicht vereinbar ist, wenn man gefühlt nicht weg kann hier. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn Jesus sagen würde, hey, Christen, wie sieht's aus? Ich hätte vor, morgen zu kommen. Wie wär's für euch? Ich könnte mir vorstellen, dass innerlich so in vielen von uns der Gedanke aufkommen würde, Jesus, oh, jetzt morgen ist schon schlecht. Also übermorgen oder irgendwie in 2 Wochen, das würde gehen, das würde passen. Aber gerade ich muss doch noch, ich möchte doch noch, ich sollte doch noch. Und hier sehe ich etwas, was bei Paulus ist, nämlich er hat irgendwie nicht diesen Zwang. Er ist irgendwie ungezwungen. Er sagt nicht, ich muss unbedingt hier sein oder ich muss unbedingt weg. Und das ist was, was ich richtig stark finde, dass er irgendwie diese Freiheit hat, die typischerweise zur Ruhe gehört, die typischerweise ein Merkmal von Ruhe ist. Ruhe bedeutet irgendwie ungezwungen zu leben. Nicht dieses Gefühl zu haben, ich muss was tun, ich muss jetzt das Nächste tun, ich muss doch noch dies und jenes tun. Und ich habe mich gefragt, was steckt eigentlich hinter diesem ich muss? Und ich weiß, dass ich das selber viel zu oft denke und letztendlich glaube ich, dass wir ganz oft gar nicht weiter denken, dass wir denken, ja, ich muss es tun und ich habe ja auch gar keine Wahl und bei manchen Sachen hat man ja auch keine Wahl. Aber oft steckt dann da auch der Gedanke drin, wenn ich das nicht mache, wenn ich das nicht schaffe, was bin ich dann für ein Christ? Was bin ich dann für ein Ehemann? Was bin ich dann für ein Leiter? Was bin ich dann für eine Mutter? Was bin ich dann für ein Kollege? Was bin ich dann für ein Freund? Und ich denke, dahinter steckt dieser Wunsch, selber ein Stück weit, ja, groß zu sein, vielleicht auch jemand Gutes zu sein. Und das ist ja auch an sich vielleicht nicht so verkehrt, aber ich glaube, dass hier so ein bisschen eine Tendenz auch wieder sichtbar wird, die wir haben. Wir wollen gern, ja, groß, gut sein. Wir wollen gern hineinpassen ins Bild. Wir wollen gern unseren eigenen Ansprüchen genügen. Und Paulus, er legt da irgendwie nicht so viel Wert drauf. Er sagt, hey, mein Wunsch ist, und ich freue mich eigentlich darüber, dass egal wie das jetzt mit mir ausgeht, ob ich jetzt zu euch komme oder nicht, ich meine, ich weiß, vielleicht wird der eine enttäuscht sein, ja, warum kommt der Paulus nicht und warum bemüht er sich nicht mehr, dass er hier endlich kommt und dass er endlich in die Gemeinde kommt, das ist ja echt dieser Paulus und so. Und Paulus denkt über all diese Sachen gar nicht nach. Er denkt sich, egal wie die Sache ausgeht, am Ende wird Jesus groß gemacht. Und ich denke mir so, ja, wenn es darum geht, dass Jesus der Star ist und dass Jesus der Wichtige ist und dass Jesus derjenige ist, um den es geht, dann muss ich nicht mehr. Dann muss ich nicht mehr allen meinen Ansprüchen genügen. Ich glaube, dass wir viele Ansprüche an uns stellen, die Jesus gar nicht an uns stellt. Dass wir viele Dinge erreichen wollen, wo Jesus sagt, das kannst du zwar erreichen, das ist schön und gut, aber ja, vielleicht stehst du auch dann besser da, aber das ist mir eigentlich nicht wichtig. Und Paulus, er macht was anderes, er stellt sich unter Jesus. Er sagt, Jesus soll groß sein, ich bin nicht so wichtig. Ja. Und mir ist da einfach unsere Predigtserie in der Jugend so wieder, ja, wichtig geworden. Wir haben über die Jünger geredet, vier Predigten hatten wir, wo es um die Jünger geht. Und was mir aufgefallen ist, diese Jünger, sie haben auf der einen Seite einen riesen Anspruch. Sie wollen so sein wie Jesus. Sie wollen sich verändern. Sie wollen, ja, diese Welt ein Stück weit verändern. Und auf der anderen Seite sagen sie, okay, aber wir sind ganz normale Menschen und wir erzählen auch jedem, dass wir ganz normale Menschen sind. Ich meine, es kommen vier Evangelien zustande, wo über die Jünger die komischsten Sachen berichtet werden. Streitereien, die doch niemand hätte mitkriegen müssen. Das hätte doch niemand interessieren brauchen. Das hätte die Fragen der Jünger, die peinlichen Fehler, dass Petrus gleich dreimal Jesus verleugnet. Ich meine, weißt du, das muss doch nicht so sehr auf die Bildfläche. Und die Jünger, sie sagen, hey, ja, wir wollen uns verändern, wir wollen werden wie Jesus, aber ja, da gibt es noch die andere Seite, wir sind halt doch noch nicht wie Jesus und wir sind Menschen, die vielleicht vielen, vielen Ansprüchen nicht genügen. Und ich denke, damit müssen wir lernen zu leben, Ansprüchen nicht zu genügen, vor allem wenn Jesus sie nicht an uns stellt. Ja, dann kommt dieser berühmte Satz von Paulus, Leben ist für mich Christus, darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Mein Lehrer meinte, dass dieser Satz anders heißen muss, dass Paulus sagt, Leben ist für mich Christus groß machen, einfach auch vom Zusammenhang her. Aber ich glaube letztendlich, wie man den auch versteht, dieser Satz zeigt einfach nur, dass Paulus Jesus groß macht, dass er sich selber hinten anstellen kann, dass er selber sagt, okay, Jesus ist wichtig, ich stelle mich hinten an und ja, und Sterben ist für mich natürlich Gewinn, weil dann bin ich bei ihm. Und dann, genau, also die eine Seite ist, er sagt, Sterben wäre Gewinn, das wäre cool, hier weg zu sein, und dann sagt er, aber es ist wichtiger, dass ich noch hier bleibe, weil ihr mich braucht, darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Und was ich ja hier so feststelle, ist, dass Paulus, er ist im Gefängnis und er ist nicht mutlos und er denkt nicht, okay, ich kann jetzt eh nichts tun und ja, was soll ich denn machen, sondern er erlebt diese Unterbrechung und er weiß genau, was danach kommt. Ich bin mir sicher, sagt er, dass ich euch erhalten bleibe. Und dann weiß er, dann kann ich euch helfen, dann kommt dieses und jenes. Und was Paulus hier macht, er redet von seinem Auftrag, von dem, was er vielleicht noch tun möchte, was er noch schaffen möchte, was er noch erreichen möchte. Aber gleichzeitig sagt er, okay, ich werde euch Freude bringen. Ich werde euch was bringen, was ich jetzt eigentlich schon habe. Ich bin hier in dem Gefängnis. Das ist meine Situation. Und ich komme hier raus und ich werde euch das mitbringen, was ich hier und jetzt schon habe. Und ich denke mir manchmal so, dass wir mit Unterbrechungen oft nicht leben können, weil wir auch dann, wir haben nicht diese Freude an dem, was kommt. Wir haben nicht die Freude an dem, was wir tun müssen. Und wir haben vor allem auch eigentlich keine Ahnung, was ist jetzt gerade wichtig. Wir haben vielleicht so unsere 4, 5, 6, 7 To-Dos. Und Paulus hat den riesen Vorteil, glaube ich, dadurch, dass er im Gefängnis war. Er war gezwungen, sich zu fragen, okay, was mache ich denn jetzt wirklich als nächstes? Und dazu, glaube ich, also brauchen wir so Gefängnissituationen auch. Wir brauchen so Situationen, in denen wir nichts machen können, sondern nur überlegen können, was könnte ich denn machen? Und ich habe gestern so einen internet-fernsehfreien Tag gemacht, wo ich auch mein Handy quasi so gut wie nicht in der Hand hatte. Und das war echt krass. Das war echt wie ein Zug erstmal. Das ist ganz, ganz komisch. Und mir sind immer wieder Situationen, also Sachen, ständig sind mir Sachen eingefallen, wo ich gedacht und sofort gemerkt habe, ich wollte mein Handy nicht in die Hand nehmen. Ich wollte jetzt nicht diese Nachricht schreiben. Und dann habe ich gedacht, was kann ich jetzt machen? Das ist doch eine wichtige Sache. Das muss ich doch machen. Das muss ich doch erledigen. Der Person muss ich doch schreiben. Und dann ist mir aufgefallen, ich kann der Person jetzt schreiben. Oder ich bete einfach mal für die Person. Ich überlege einfach mal, ob Gott vielleicht irgendwie was wichtig findet. Aber vielleicht fällt mir auch morgen was viel Besseres ein, was ich der Person schreiben kann. Und in diesem Text sagt Paulus benutzt er zweimal dieses Wort bleiben. Er kann hier stehen bleiben im Hier und Jetzt. Und er muss nicht die nächste Sache machen. Er muss nicht schon wissen, was er als nächstes Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6 macht. Er ist da und er weiß einen Auftrag. Er nennt hier eine Sache, die er machen will. Er möchte ihnen diese Freude bringen. Und ich denke mir, Paulus hatte diesen Vorteil, stehen zu bleiben. Und wir müssen uns diesen Vorteil immer wieder verschaffen, dass wir uns eine Unterbrechung erlauben, dass wir sagen, okay, so wie Paulus jetzt 2 Jahre im Gefängnis mal war und dann nichts machen konnte, so brauchen wir vielleicht mal 1, 2 Tage, wo wir mal nichts machen können, wo wir mal wirklich sagen, okay, ich gehe ein Stück weit ins Gefängnis und ich erlaube mir jetzt nicht, diese und jene Sache zu machen. Medienfasten ist eine unglaublich gute Sache, denke ich. Und dann, dann kommen wir an, nämlich im Hier und Heute. Und wir erleben, wir wissen dann, was dran ist. Wir wissen dann, was ist Gott wichtig. Wir wissen dann, was ist jetzt überhaupt wichtig. Und so vieles, wo ich auch gestern gedacht habe, ich muss das jetzt machen, ich muss doch jetzt das im Handy gucken, habe ich gemerkt, es ist nicht so wichtig. Und man merkt es erst, wenn man diese Unterbrechung manchmal gezwungenermaßen hat. Mir hilft es total, zur Ruhe zu kommen, einfach wenn ich merke, ich nehme mir diese Zeit mit Gott und ich frage ihn einfach mal, okay Gott, was ist dir hier und heute wichtig? Was hast du mir heute in den Weg gelegt? Vielleicht mit diesem Bewusstsein, heute an diesem Tag sterben 150.000 Menschen auf diesem Planeten. Ich lebe noch. Ich bin hier. Gott, du bist auch da. Und jetzt ist die Zeit, in der ich das machen kann, was du gern möchtest. Und mit diesem Blick merke ich, wie Gott diesen Tag für mich vorbereitet und wie Dinge auf einmal wichtig werden, Dinge auf einmal weniger wichtig werden. Und das ist das, wo ich bei Paulus einfach merke, er hat so einen Fokus. Er ist nicht irgendwie total überbeschäftigt. Ich meine, dieser Mann hatte mehr als 3 Gemeinden, die er mehr oder weniger geleitet, begleitet hat. Aber irgendwie weiß er doch, was er tun muss und was er auch nicht tun muss. Und ich denke, dass es tatsächlich daher kommt, dass er diese Gefangenheitssituation hatte und dass er einfach dieses Bleiben gelernt hat, dass er wusste, ich kann auch hier bleiben, ich kann hier stehen bleiben und dieses Hier und Jetzt so aus Gottes Hand nehmen, wie er es mir gerade geben möchte. So, die letzte Sache, die ich in diesem Text natürlich sehe, ist, dass Paulus sich mit dem Leben, nicht nur mit dem Leben hier, sondern mit dem, was danach kommt, beschäftigt. Er sagt, Sterben ist für mich Gewinn. Wenn das Leben hier vorbei ist, dann wird es besser. Dann kommt eine Phase, wo mich was Tolles erwartet, wo mich der Himmel erwartet. Die evangelische Kirche hat das Jahr so eingeteilt, dass nächste Woche quasi das Kirchenjahr beginnt und dann endet es mit diesem Ewigkeitssonntag, der heute ist. Und ich habe mir gedacht, ja, es ist richtig cool, irgendwie so diesen Beginn zu haben, mit Jesus irgendwie anzufangen und dann sich aber auch am Ende mit dem Tod zu beschäftigen und zu wissen, okay, dieses Leben, auch hier auf dieser Welt mit Jesus, es hat ein Ende und ja, was kommt danach? Wir hatten letzte Woche im Unterricht, wo ich auch mitarbeite, also wo ich mit im Unterricht drin sitze, da ging es so kurz um das Sterben eben und um den Tod und was danach kommt. Und ich habe so gemerkt, wie da verschiedene Vorstellungen einfach da waren, wie verschiedene Schüler gesagt haben, ja, dann danach ist es schön und dann ist man irgendwie in einem ruhigen Bereich und dann ist alles entspannt. Und ich habe mir gedacht, ja, schwierig. Ich denke, ja, es gibt ein Leben mit Gott danach und es gibt ein Leben ohne, also es gibt ein Todsein in einer Form ohne Gott, in einem Getrenntsein von Gott. Und die Lehrerin hat dann immer wieder so gesagt, ja, das ist dann, was man glaubt. Das ist, also was danach kommt, das ist dann, was man glaubt. So. Und ich habe mir gedacht, so viele Dinge werden in der Schule als gewiss und so ist es, werden sie verkündigt. Und das mit dem danach, ja, das kann man, da kann man sich nicht mit beschäftigen. Eigentlich, das kann jeder irgendwie glauben, aber spielt keine Rolle. Und ich fand es so schade, dass das Sterben nicht eine Beschäftigung ist, auch mit dem danach. Und für viele von uns ist wahrscheinlich auch das Sterben nicht so sehr eine Beschäftigung mit dem danach. Wir denken uns, wie wird das ganze Vermögen aufgeteilt? Wie läuft es mit dem und dem? Wie ist es, wenn Oma, Opa stirbt? Was funktioniert dann hier auf dieser Erde? Und Paulus, wenn er an Tod denkt, dann denkt er sofort an das danach. Dann denkt er, okay, Sterben ist für mich Gewinn. Ich bin danach auf jeden Fall bei Gott. Ich bin an seiner Seite. Und was hilft es uns für die Ruhe? Ich glaube, es hilft enorm, zur Ruhe zu kommen, wenn wir wissen würden oder wenn wir wissen, dass das Beste danach kommt. Dass uns wirklich das Allerbeste danach erwartet. Und ich denke, dass wir uns oft sehnen nach dem Besten schon hier auf Erden. Ja, wir wünschen uns die schönste Weihnachtszeit, wir wünschen uns die schöne Familie, die harmonische Familie, wir wünschen uns die Perfektion irgendwie von vielen, vielen Sachen, den richtigen Job, die richtige Arbeitsstelle, diese richtigen, alles, dass alles irgendwie richtig läuft und dass alles irgendwie so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und Paulus, bei ihm läuft ja irgendwie alles, also zumindest nicht ganz so, wie er sich's vorgestellt hat. Aber daran denkt er auch gar nicht so sehr und das ist für ihn nicht so wichtig, weil er weiß, das Beste, das kommt noch. Das Beste erwartet mich noch. Und ich denke, wenn wir zur Ruhe kommen wollen, dann ist eine Hilfe, wenn wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen. Wenn wir uns damit beschäftigen, wann ist die beste Zeit? Ist die beste Zeit, muss ich jetzt mit Mühe und Not und Ärger und Stress und Kraft irgendwie die beste Zeit hier hinkriegen und die beste Adventszeit hinkriegen oder ist die beste Zeit die danach kommt? Und ich glaube, wenn wir das verstehen und wenn wir wissen, okay, das Leben ist nur Kapitel 1 und es gibt noch Kapitel 2 und Kapitel 2 sehr viel länger, dann dann können wir mit diesem Kapitel 1 vielleicht anders umgehen. Dann können wir auch mal sagen, okay, ja, wenn das jetzt nicht so gut läuft, wenn hier mal was schief geht, wenn ich vielleicht mal nicht meine Wünsche erfülle und wenn ich es nicht geschafft habe, die Woche so zu gestalten, wie ich es schön fände, die beste Zeit kommt danach. Danach erwartet mich der eigentliche Gewinn. Danach erwartet mich das, was Gott mir wirklich schenken möchte. Jesus ist nicht zuerst gestorben, dass wir ein schönes Leben auf dieser Welt haben, dass wir ein schönes Leben hier auf Erden haben, sondern dass wir ein schönes Leben danach mit ihm haben. Und ja, mit diesem Fokus und mit diesen Dingen hoffe ich, dass wir zur Ruhe kommen können. Das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Und ich möchte uns da auch einfach, ich möchte einfach dafür nochmal jetzt beten, so am Ende meiner Predigt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott des Friedens bist, ein Gott der Versöhnung, ein Gott der Liebe bist, ein Gott, bei dem, der mit sich selbst in Ruhe ist, mit sich selbst im Reinen ist. Herr, und ja, so oft stehen wir da und uns beschäftigen Dinge und wir kommen irgendwie nicht zu dieser Ruhe, wir kommen irgendwie nicht zu diesem Frieden. Und mein Wunsch ist so sehr, dass wir das, was Paulus schafft, dass wir das irgendwie auch schaffen, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Interesse daran hat, dass es uns gut geht, Herr, aber dass uns nicht nur, nicht unbedingt alle Umstände passen, sondern dass du, diese Ruhe in unser Herz schenkst, die uns durch die tiefsten Schmerzen eigentlich hindurch, durch die größten Gefahren, durch die doofsten Situationen irgendwo auch hindurchbringt, Herr. Herr, und so bete ich, dass du jeden Einzelnen da berührst und ihm zeigst, wie er diese Ruhe haben kann. Herr, und ich merke einfach, wie ich selber das so sehr brauche, Herr, dass du mich in diese Ruhe hineinnimmst, Herr, dass du mir hilfst, diese Ruhephasen zu haben, Herr. Und dass ich diesen richtigen Blickwinkel dafür habe. Segne uns und zeige uns diese Dinge, auf die es ankommt, um zur Ruhe zu kommen, Herr. Amen.